Unternehmer-Jam-Session.
Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer Jam Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Bekanntlich sind Unternehmer Jam Session und Hip-Hop die besten Trostpflaster und halten das Böse von dir fern wie die Ghostbuster. Mit dieser Line angelehnt an den guten Dendemann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und oftmals ist es ja gar nicht so gut, wenn man all das Böse jetzt mal als Metapher dafür gesehen, Herausforderungen zu überwinden oder, wenn es immer größer heißt, zu scheitern, dass man das von sich fernhält. Denn es ist ja tatsächlich so, Scheitern oder Herausforderungen meistern ist ein wichtiger Prozess für Wachstum, für Innovation, für Kreativität, um auch unternehmerisch voranzukommen. Deswegen, es gehört einfach zu unternehmerischen Werdegang dazu. Ich habe ja schon eine Podcast-Folge zum Fuck-Up-Circle aufgenommen, meinen persönlichen Fuck-Up-Circle. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Verlinkung findet ihr in den Shownotes. Aber das Zitat habe ich bewusst nochmal herausgeholt, weil ich hatte es, glaube ich, schon mal verwendet hier in diesem Podcast, ist ja auch egal, weil Sonja Schütz zu Gast im Real Talk ist, und Sonja hat sich eine Lizenz der Fuck-Up-Nights gesichert. Und die Fuck-Up-Nights kommen ursprünglich aus Mexiko. Wir haben im Real Talk da witzigerweise gar nicht drüber gesprochen. Und es ist dort entstanden. Und da geht es darum, dass Unternehmer sich austauschen über Dinge, die nicht so gelaufen sind, wo sie gescheitert sind, was sie daraus gelernt haben. Und ganz einfach, was ich schon sagte, einem Erfolg geht nahezu immer ein Scheitern voraus. Und ich spreche mit Sonja im Real Talk darüber, was sie motiviert hat, sich die Lizenz zu sichern und die Fuck Up Night nach Hanau zu holen, was ihr unternehmerischer Werdegang war und wie ihr unternehmerisches Sein aktuell ist. Und darüber hinaus kommen wir noch ein bisschen ins Plaudern über Immergrün oder meine Immergrün-Zeit. Ich erzähle ein paar kleinere Fuck-Ups. Die haben aber alle nichts mit dem zu tun, was ich dann am 28.09. auf der Fuck-Up-Night in Hanau erzählen werde. Denn dort stehe ich mit drei weiteren großartigen Menschen auf der Bühne und berichte über einen Fuck-Up, über den ich bisher auch in diesem Podcast noch nicht gesprochen habe. Also, wenn ihr Bock habt auf eine Fuck-Up-Night, hört euch im Real Talk an, um was es dort geht. Und wenn wir euch dann motivieren, besorgt euch Karten. Link findet ihr in den Shownotes. Und dann sehen wir uns am 28.09. auf der Fuck-Up-Night in Hanau. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, genießt einfach diesen Podcast. Und wir hören uns dann im Auto nochmal ganz kurz wieder.
Also die Fuck-Up-Nights habe ich deswegen gemacht, ganz, ganz, ganz am Anfang. Später hat sich das verändert, aber ganz am Anfang habe ich das gemacht, weil ich einfach Netzwerken, also ich hatte kein, gut, ich bin immer brave Angestellte gewesen. Irgendwann habe ich gedacht, gut, jetzt machst du dich selbstständig. Und ich hasse Netzwerken. Ich hasse Netzwerken und ich hasse Akquise. Ich kriege schon Würgereiz, wenn mir jemand eine Akquise nachschreibt. Und sich schon dafür entschuldigt, dass das jetzt eine Akquise-Nachricht ist, das kriege ich trotzdem Würgereiz. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt kann ich aber andere Leute nicht zum Würgen bringen. Wie kriege ich das dann hin, Menschen kennenzulernen, die eventuell Unterstützung in der Beratung oder im HR-Bereich oder im Coaching-Bereich brauchen? ohne dass ich sagen, hey du, ich hätte da was. Heute 2 für 1 oder so. Ne? Nee, und dann habe ich das gesehen, habe einen Bericht über die Fuck-Up Nights gesehen und dachte mir so, boah, wie geil, da treffen sich Menschen, um über Scheiße zu reden. Über Scheiße des Alltags, über Scheiße des Business. Das ist mein Leben auf der Bühne. Wie wundervoll ist das denn? Und das Tolle ist ja, wenn man eben die Moderatorin ist, dann sind da zwar viele Menschen, aber es sind wenig direkte Kontakte. Ich bin auf der Bühne und ich bin so eine Bühnensau, das macht mir überhaupt nichts. Und dann dachte ich mir, gut, dann triffst du ganz viele Leute und dann machst du dann Netzwerken mit einem anderen Mindset und dann sagt nicht jeder, boah, ich bin, ich hab, ich kann, sondern ich bin, ich habe versucht, es ist gescheitert. So habe ich mir das vorgestellt. Es ist ein bisschen anders gekommen, hat trotzdem funktioniert. Und zwar habe ich dann halt gedacht, gut, alles klar, ich habe ja halt selber alles organisiert, ich habe den Ton gemacht, ich habe die Technik gemacht, ich habe im Grunde genommen alles gemacht, von Werbung bis... Ja, und hatte damit auch einen Aufhänger, um Leute anzuschreiben. Und das hat sehr gut funktioniert, habe auch überall gleich mitgeteilt, dass ich Akquise hasse und Netzwerken auch. Und das hat irgendwie auch funktioniert dann. Und nach der ersten Fuck-Up-Night war es dann so, dass ich keine Lust hatte, mit den Leuten zu sprechen, war mir unangenehm. Die Leute haben überall gesagt, überragend, grandioses Thema, total wichtig. Und für mich, als jemand, der mit Lob schlecht umgehen kann, bin ich dann eher aufräumen gegangen.
Okay.
Also ich hab dann,
hol es doch mal ganz kurz ab. In welchem Jahr sind wir? Wann war die erste Fuck-Up-Night?
Letztes Jahr im März.
Ah, letztes Jahr im März, okay.
Genau. Und wir haben dann jetzt mit dir die 5. Fuck-Up-Night.
Ja, sehr cool.
Ja, und habe dann angefangen, danach wieder aufzuräumen. Also bin dann nicht zu Leuten. Dann nicht so ganz funktioniert.
Okay.
Aber was funktioniert hat, ist, dass ich Geschäftsbeziehungen zu meinen Sprechern und Sprecherinnen aufgebaut habe. Weil mit denen habe ich eine ganz andere Beziehung, wie du ja jetzt persönlich weißt. Das heißt, man hat sich getroffen, kannte sich null und nach 5 Minuten habt ihr mir relativ schnell einen intimen Moment eures Lebens erzählt. Also da ist schon eine Vertrauenssituation da gewesen oder ihr habt es einfach riskiert, whatever. Und in diesem Bereich habe ich mich so wohl gefühlt, dass ich relativ schnell und offen mit einzelnen Sprecherinnen in dem Fall gesprochen habe, ob wir nicht zusammenarbeiten. Und daraus sind jetzt Geschäftsbeziehungen entstanden. Also ich schaffe es immer noch nicht so ganz mit dem Publikum und dem vielleicht und da so ein bisschen aggressiver drauf loszugehen. Aber mit meinen Sprechern und Sprecherinnen habe ich jetzt seit 7, 8 Monaten gute Geschäftsbeziehungen, wo ich auch Geld verdiene und wir beide zusammen Geld verdienen. Und das dafür war es richtig geil. Und so ist es entstanden. Warum ich es heute noch mache, ist natürlich einmal, weil es funktioniert, weil ich stolz auf die Lizenz bin, sehr stolz, weil ich finde, dass Hanau Potenzial hat, um über Scheiße zu reden. Das ist einfach großartig viel Potenzial. Und weil ich da wirklich eine gute Sache drin sehe. Ich habe vorletzte Woche einen Vortrag für Gründerinnen und überhaupt Frauen im Business über die Fehlerkultur gehalten. Und es war einfach wieder wundervoll zu sehen, wie schnell die sich geöffnet haben, wie schnell die über mentale Situationen gesprochen haben, wie wir auch über Business und Familie gesprochen haben, wie sich das miteinander verbinden lässt oder auch manchmal einfach nicht. Und da fühle ich dann einfach echt einen guten Moment, wo ich was dazu beitragen kann, dass Leute sich nicht alleine fühlen. Und ich finde, dass, obwohl wir so viele Menschen sind, sich doch viele Menschen sehr alleine fühlen. Das finde ich scheiße.
Mhm.
Ja.
Machst du noch was nebenbei? Ich habe irgendwie in Erinnerung, du hättest ein eigenes Café, oder?
Ja, also mit den Fuck-Up Nights, auch wenn da Eintritt verlangt wird, verdiene ich tatsächlich kein Geld, weil eben jedes Mal Merchandise, Marketing, Technik muss ein bisschen erweitert werden. Dann gehe ich ja immer stark auf die Suche nach Locations und die wechsle ich immer. Also da bleibt nichts übrig. Da könnte ich nicht mal annähernd schon leben. Dann bin ich ja, wie gesagt, einmal Business Coach und Karriere Coach sowie Existenzgründer. Das heißt, ich verhelfe den Menschen zu ihrem zum Beispiel Businessplan oder Gründungszuschuss oder whatever. Und habe ein Café eröffnet in der Altstadt von Hanau. Das Café Goldelle. Ja. Und das ist, nenne ich auch immer ein bisschen das Existenzgründer-Café, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Und es wird auch am 26., glaube ich, stattfinden. Gibt so einen selbstständigen Kaffee mittags. Und am Donnerstag, danach, vor der Fuck Up Night, gibt es nochmal so Ladies in Business. Und die treffen sich dann alle bei mir. Und das finde ich ja auch wieder nett. Die kommen ja zu mir. Ich muss nicht zu einer Netzwerkparty gehen, sondern die kommen dann zu mir. Und dann ist das auch schon nicht so schmerzhaft für mich. Ja, aber mit dem Kaffee verdiene ich auch kein Geld. Also das ist halt eine Sache, die ist ein Herzensprojekt und ich wollte auch immer mal ausprobieren, ob das funktioniert, was ich den Menschen so versuche zu vermitteln. Und ja, es funktioniert, aber es ist ein Haufen Arbeit. Es ist sowas von, und man ist ja nur am Einkaufen und man ist nur am Laufen und man ist nur am Machen.
Ja, das ist ja crazy, was uns eigentlich so ein bisschen verbindet alles, ne? Also Gastronomie hatte ich ja auch, weißt du ja.
Ja.
Habe ich auch kein Geld mit verdient. Nee. Am Ende des Tages, wenn man mal alles zusammennimmt. Ja. Ich unterstütze ja auch Existenzgründer und Unternehmer im Schwerpunkt durch die Finanzierung, aber da gehören genau. Ja klar Businesspläne auch mit dazu. Es ist ganz witzig, weil das Erste, was du zu mir gesagt hast, als ich gesagt habe, hey, ich würde gerne bei der Fuck Up Night teilnehmen, ist ja, dass du gesagt hast, ist aber keine Vertriebsveranstaltung.
Ja.
Aber es ist eigentlich geil, dass du gesagt hast, du hast die Fuck-Up-Night für dich selber gemacht, weil du selber dich gerne Vertrieb machst und darüber Zugang zu Netzwerken erhofft hast.
Ja, ja. Also ich glaube, im Bewusstsein wusste ich das schon, dass es das nicht sein wird für mich. Und ich habe das auch deshalb zu dir gesagt, weil ich ganz viele Anfragen hatte von Leuten, die das eben, natürlich hat auch jeder den Touch, das ist ein Business-Event, auch Leute kennenzulernen. Das ist auch gar nicht, wogegen ich anstreben möchte. Nur was ich nicht möchte, ist, dass jemand sagt, oh, ich bin da gegen die Tür gelaufen und dann 10 Minuten sagt, wie geil jetzt alles ist. Und dass man nur Mut haben muss und dass man nur Chaka sagen muss und dass man nie weinen muss, sondern es geht immer weiter und glaub an dich. Und ja, diese ganzen Sprüche stimmen, aber ich muss es dir halt auch abkaufen. Und das heißt, dass du wirklich krass gegen die Wand gelaufen sein musst, um das einfach auch zu spüren, weil ich habe ein sehr, sehr schlaues Publikum und darauf bin ich sehr stolz. Und wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, ja, also ich bin da mal ganz kurz rechts abgebogen und danach wird es alles so geil und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann ruft mich an. Das funktioniert nicht. Und das meinte ich mit, nee, es ist keine Vertriebsveranstaltung, ja. Ja, also vielleicht sage ich das auch deshalb, weil ich einfach weiß, das würde nicht... Der klassische Weg funktioniert nicht. Die Menschen machen das nicht so.
Ja. Ja, glaube ich auch nicht. Also ich weiß nicht genau, wer die Zielgruppe ist, die da hinkommt zur Fuck Up Night.
Gute Frage.
Wahrscheinlich bunt gemischt, oder?
Es ist tatsächlich eine bunte Mischung. Es ist eine Mischung aus kreativen Menschen. Es ist eine Mischung aus Menschen, die gerade fallen und im Prozess des Fallens sind. Es ist eine Mischung aus zum Beispiel Gründern oder Wirtschaftsjunioren zum Beispiel, also die ganz jungen Menschen, die versuchen, in diesem komplexen Thema Selbstständigkeit irgendwie, und wenn es manchmal erst mit einem Kleingewerbe ist, einen Fuß zu fassen und irgendwie einen Touch von, wie wir es vorher gesagt haben, me, myself and I zu sein. Aber auch Menschen, die einfach schon 40 Jahre gearbeitet haben und an einem Punkt sind, wo sie zum Beispiel keinen Job mehr haben und nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich, wer sie sind ohne Job. Gibt's genauso.
Mhm.
Ja.
Aber ich habe natürlich nicht vergessen zu fragen, weil du sagtest, auch mit dem Kaffee verdienst du kein Geld, mit der Fuck-Up-Night nicht, dann ist es durch dein Consulting.
Ja, genau. Durch mein Coaching und durch das Existenzgründerberatung, damit verdiene ich mein Geld.
Ja. Hast du da irgendeinen Schwerpunkt?
Also im Consultant-Bereich ist es ganz klar HR. Also ich von Personalstrategien, aber auch von rechtlicher Abgleichung. Also sobald ein Unternehmen, es sind in der Regel bei mir Startups, die zwischen 3 und 5 Jahre auf dem Markt sind und dann erkannt haben, dass man Personal eben nicht einfach nur nebenbei machen kann, dass die deutschen Gesetze oder sich ein Betriebsrat gegründet hat und sie auf einmal sich erschrecken, was sie alles für Regeln einhalten müssen, dann helfe ich auch mit einem SOS-Call und so. Die können mich dann immer anrufen, wenn es spontane Fragen gibt. Gerade wenn es um Perso geht, um Rechte, um Arbeitsrecht, dann muss es ja gefühlt immer sofort schnell geklärt sein, was man darf und was nicht darf. Und da bin ich in erster Linie beratend tätig und dann allerdings auf gleicher Höhe die Existenzgründung und Karrierecoaching. Dass ich eben den Leuten innerhalb von 3 Monaten von der Idee bis zum Schlüssel zur Tür oder zur ersten Strategie, Marketingstrategie eben weiterhelfen kann.
Ja, und das machst du branchenoffen?
Ja, das mache ich branchenoffen. Mhm.
Und
das fordert mich auch immer mal wieder heraus, weil da hat man ja alles vom Autoverkäufer bis zum, ach Gott, Apotheker. Das war noch die größte Herausforderung, weil das ist nochmal ganz andere Regeln hinterher. Aber ja.
Und das regional begrenzt oder bist du bundesweit?
Ich bin digital. Ja, genau. Eigentlich sogar am liebsten. Gerade so bei Existenzgründung kann man super digital zusammenarbeiten, weil dann doch am Ende doch Zahlen, Daten, Fakten die ganze Zeit auf dem Bildschirm auftauchen. Allerdings ist mir da zum Beispiel auch wichtig, eben den Schritt noch ein bisschen dazu zu gehen, wie sieht die mentale Situation aus, nicht um es abzuraten, aber einfach nur auf den Schirm zu bringen, was es eigentlich doch für eine körperliche und seelische Herausforderung ist, gerade wenn man sich zu 100% drauf einstellt. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, wie ist das Umfeld in dieser Situation? Ja, also nicht jetzt nur aus Betreuungssituationen, weil ich jetzt Kinder oder so habe, aber wie du das vorher sagtest, es ist für den Partner auch eine Herausforderung, wenn sich der andere selbstständig macht. Besonders wenn der Partner eben nicht selbstständig arbeitet, sondern gefühlt so ein bisschen 9-to-5 oder man hat auch mehrere Jahre zusammen, wo man einfach einen Alltag hatte, der Alltag war. Und sobald man selbstständig ist, besonders wenn man noch Gastro dabei hat, dann gibt es ja auch gar kein Wochenende mehr. Es gibt auch keine normalen Zeiten mehr und so. Und das ist, darf man nicht unterschätzen, wenn einem die Partnerschaft wichtig ist.
Ja, absolut. Siehst du, wo aktuell die größten Herausforderungen sind für Selbstständige?
Es kommt ein bisschen auf die Branche an, aber ich finde, Unternehmen oder Selbstständige, die sich mit in einem Genre befinden, wo man sehr viele Ausgaben hat, bevor man Einnahmen hat. Das ist die höchste Herausforderung, weil ich bin davon überzeugt, dass jede Selbstständigkeit bei einem sehr langen Durchhaltevermögen und immer wieder hineinfließender Energie funktionieren kann. Aber das muss man ja auch schaffen. Also es gibt ja, ich habe Leute, die wollen keinen Kredit aufnehmen, was ich super gut verstehen kann. Und gerade wenn wir jetzt von dem Thema, ich habe einen Kunden, der ist Gebrauchtwagenverkäufer. Sowieso ein Genre, wo ich denke, boah, gibt schönere Dinge, positivere Dinge. Fast jeder Käufer hat vielleicht danach einen Anruf oder ruft danach an und sagt, hier stimmt irgendwas nicht am Auto, nimm es wieder zurück. Bei Gebrauchtwagen ist das ja fast alles. Die kriegen schon alleine keine Rechtsschutzversicherung. Das finde ich jetzt auch sehr interessant. Aber alleine dort immer wieder zu sagen, okay, ich muss gucken, weil den Gewinn hole ich mir dort definitiv über den Einkauf, nicht über den Verkauf. Diese Zeit zu investieren, die Fahrten investieren, das, alleine, dass man davon abhängig ist, deutschlandweit zu fahren und den Dieselpreis zu akzeptieren, um mir mein Fahrzeug abzuholen, was ich irgendwann wieder verkaufen will. Ich glaube, wenn die Ausgaben sehr hoch sind, dann ist es mit dem Durchhalten leichter gesagt als getan. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung. Und andersrum ist es, wenn, gehen wir jetzt mal vom Consultant-Thema aus oder vom beratenden Thema aus, wenn ich bin mein Angebot, ich bin das Produkt. Das heißt, schaffe ich es, bei mir zu bleiben? Schaffe ich es, meine Zielgruppe zu finden oder sie mich zu finden? Und wie lange halte ich dadurch? Jetzt gar nicht so wegen den Kosten, natürlich muss ich auch irgendwann Geld verdienen, aber sondern eher auch, wie sehr halte ich mich aufrecht zu sagen, nee, mein Produkt ist weiterhin gut, auch wenn keiner anruft. Ich glaube, das sind so 2 Punkte. Einmal Kohle und einmal Selbstliebe will ich nicht sagen, aber schon so ein bisschen Standing zu sich selber durchzuhalten. Die Frage ist immer, wie lange.
Ja.
Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es irgendwann so ist, dass man sagt, nee, ich kann jetzt gerade nicht mehr, dann ist es so.
Vor allem, wenn man nicht gerne Vertrieb macht.
Ja. Ich habe vor kurzem, und das meinten meine, also ich habe Bekannte, die helfen mir auch, die supporten mich dann immer an dem Abend und helfen dann da kostenlos mit und so. Und die hatte drum gebeten, meine Flyer so irgendwie in Umlauf zu bringen. Oder mal, wenn sie irgendwie größere Institutionen kennen, weil es gibt Menschen, die gehen zu Vereinen und so, ich mache das natürlich nicht, ne? Kannst dir vorstellen, ob die das dort auch mal besprechen können. Und dann kam so zurück, ja, aber ich muss auch mal ein Feedback geben zu deinem Flyer, da steht ja nur, da ist so ein Kackhaufen und dann steht da drauf, also ein Finger ist so kurz davor reinzudippen und dann steht drauf, das Leben erzählt die spannendsten und ach, irgendwie habe ich mir da einen Spruch einfallen lassen. Und dann nur ein QR-Code, das Datum, Fuck Up Nights. Mehr steht da nicht. Da steht, weil ich mir dann in meiner Ironie gedacht habe, Alter, das Ding macht doch schon neugierig, da will ich doch schon gucken, was das ist, dann klicke ich da drauf. Das ist so mein Ding. Und dann dachte ich mir so, gut, und wenn das für die Leute dann nicht die Mühe ist oder sie finden das irgendwie abwertend, dann ist es eh nicht gut. So. Ich habe das Feedback zurückbekommen, ja, aber da steht so wenig drauf. Die Leute haben gesagt, was ist denn das? Und du musst da viel mehr draufschreiben und du musst und du musst und du musst und du musst. Und dann gibt es bei mir schon sofortige Blockade. Das ist dann so, das ist wie so ein Wort, da reagiere ich dann auf so eine Art, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Und was ich damit sagen will, ist einfach so, es gibt typische, auch dort, immer wieder Vorgaben, wie man scheinbar handeln soll, wenn man selbstständig ist. Und ich glaube, auch da ist es wieder schwierig, durchzuhalten und zu sagen, nee, ich mache mein Ding. Ich mache das jetzt seit über einem Jahr. Ich sehe die Fuck-Up-Nights funktionieren. Daraus sind Geschäfte entstanden. Ich kann davon noch nicht leben, ja. Aber ich möchte nicht es umwursteln, damit es eben zu etwas verkommt, was es nie sein sollte. Und das sind die Herausforderungen, die man auch, glaube ich, als Selbstständiger immer haben will. Immer dieses, schaffe ich es, bei mir selbst zu bleiben? Du hast vorher gesagt, du machst im Moment Dinge und kannst dabei du selbst sein. Und das zu behalten, das ist, glaube ich, die höchste Herausforderung. Manchmal merkt man es ja auch nicht sofort, dass man gerade nicht man selbst ist. Merkt man ja nicht sofort.
Ja, das zu erhalten auf jeden Fall und auch erstmal in die Lage versetzt zu werden, das zu können in der Selbstständigkeit. Ja. Es ist ja genau, wie du gerade gesagt hast. Ich meine, ich habe mich auch nicht selbstständig gemacht und auf einmal ist das Geld vom Himmel gefallen. Also ich bin überhaupt nicht money-fokussiert. Ganz im Gegenteil. Ich bin immer, als erstes müssen mir Sachen Spaß machen, müssen irgendeinen Sinn haben. Ist ja auch mit meinem Podcast so. Ich möchte einfach Content teilen, ich möchte Mehrwert mitgeben, ich möchte eine coolere und glücklichere Unternehmerkultur in Deutschland schaffen. Das ist so meine ganz große Mission. Mhm. Und deswegen muss man ja erstmal in diesen Status kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man etwas macht, was man wirklich liebt, man macht es mit Leidenschaft, man macht es authentisch, dann kommt man gar nicht drum herum, dass man damit auch irgendwann Geld verdient. Man muss es vielleicht immer mal ein bisschen modifizieren und muss mal gucken, aber nicht, weil andere sagen, um dein Beispiel aufzugreifen, ja, du musst den Vertrieb jetzt aber anders machen. Nee, man muss überhaupt nichts. Ist ja ganz oft, Menschen sagen sowas ja, weil sie selber nicht geschissen bekommen und meinen dann irgendwelche klugen Ratschläge geben zu können.
Aber ich glaube ja, dass es in dem Fall so war, dass es ihnen unangenehm war zu eben diesen Kontakt zu den Institutionen oder so aufzubauen. Ich glaube, es war eher so, das wollten sie nicht. Und für mich wäre es auch mega in Ordnung gewesen zu sagen, Alter, ich mache gern alles und ich baue dir, helfe dir aufzubauen und mach Kasse oder so. Aber darauf habe ich total überhaupt keinen Bock. Fühle ich mich nicht mit wohl. Gut, das traut man sich halt nicht immer zu sagen, ne? Und ich habe das dann aber so gemacht, dass ich gesagt habe, ey, ist okay, ist kein Problem und so weiter. Wir lassen es jetzt erstmal. Die Leute kommen ja sowieso. Also ich habe noch keine einzige Fuck-Up-Night gehabt, die nicht ausverkauft war. Oh, sogar die erste. Und da wusste kein Mensch davon, was das genau ist. Da sind noch Leute gekommen, die einfach dachten, nö, wir machen uns heute einen schönen Abend. Mein Gott, die paar Euro können wir auch dafür zahlen. Trinken wir schön was und dann mal sehen, was die da vorne labern. Und ja, das ist, was ich jetzt noch cool fand, was du gesagt hast, dieses, solange man das macht, was einem Spaß macht oder mit einem Ziel dann halt auch, irgendwann passiert es. Was ich nur interessant finde und deswegen passt es zu deinem Thema Modifizieren, Ich habe nicht am Anfang gewusst genau, was. Also ich wusste, dass ich etwas machen möchte, wo ich meine Stärken einbringen kann. Und das ist einfach HR-Beratung. Ich bin pur HR, von vorne bis hinten. Und das fällt mir nicht schwer. Das kann ich abrufen. Da bin ich sofort drin. Ändert sich auch meine Sprache, habe ich festgestellt. Komischerweise. Und wenn es um Coaching an sich geht, systemisches Beraten, Leute immer wieder auf ihre Stärken fokussieren, immer wieder Ressourcen aufgreifen, das kann ich bei anderen super gut. So. Und allerdings ist mir aufgefallen, es geht mir scheinbar auch stark ums Erschaffen. Es geht mir um Kreativität und um das Erschaffen. Und das ist wohl nicht immer die gleiche, ist nicht immer das gleiche Thema. Deswegen ist da jetzt ein Kaffee. Deswegen ist dann mal die Idee. Ich wache auch morgens auf und sage, boah, wenn wir das Kaffee irgendwann nicht mehr haben sollten, wäre doch geil, so ein kleiner Espresso, so ein kleiner Espresso-Vespa und dann ist das unser Kaffee 2.0 oder whatever. Also mein Mann muss da schon viel durchmachen. Vielleicht ziehen wir auch nach Österreich auf die Alm, keine Ahnung. Es geht um dieses immer wieder Erschaffen, um vielleicht sich auch lebendig zu fühlen. Das könnte schon so dahinter stecken.
Ja, halte ich, wie gesagt, auch für ganz wichtig. Und ich zeige auf der Fuck Up Night dann bei meiner Präsentation das erste Bild, was ich zeige, in den 2 Minuten, wo alles super ist. Ich sage jetzt nicht, was es für ein Bild ist, aber das symbolisiert das, was ich erreicht habe, wo ich sage, hey, jetzt ist richtig geil. Und Das ist das, was ich auch gerade meinte, dass das ein Prozess ist und ein Weg. Und ich nehme jetzt schon mal vorweg, der Weg hat 15 Jahre gedauert, bis zu diesem Foto. Und
ja, krass.
Da muss man halt einfach durchhalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder 15 Jahre braucht, aber ich habe schon mit ganz vielen Unternehmern gesprochen, ich mache es ja auch schon 20 Jahre, die über ähnliche Zeiträume sprechen, dass die sagen, okay, 10 Jahre oder was auch immer, weil ich bin ja auch ein paar Abzweigungen gegangen, genau wie du auch gesagt hast, ich erschaffe auch gerne Dinge und ich habe mir auch so meine kindliche Neugierde behalten. Ich springe sehr schnell auf neue Sachen drauf, die mich dann anfixen und die ich cool finde, dann möchte ich auch was machen, ne? Dann bin ich auch in die Gastronomie gegangen. Ich hatte ja erst Beratung, dann Gastronomie.
Wie ich.
Und probiere das da so aus und ich würde es auch nicht sagen, dass niemals sagen, dass es ein Fehler war, ne? Also finanziell betrachtet könnte man das vielleicht sagen, aber was soll's, ne? Mhm. Und von daher, aber irgendwann kommt der Punkt. Und da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass bei jedem irgendwann der Punkt kommt. Und man muss halt einfach nur lang genug aushalten. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Message. Also ich weiß, es ist jetzt nicht dein Konzept sozusagen von der Fuckarbeit so über Zeiträume zu zeigen, ne? Weil ich habe... Ich teaser schon mal, da muss ich mich selber unter Druck setzen. Ich möchte ein Buch schreiben bis Ende des Jahres.
Ja, setz dich mal unter Druck.
über den Fuck-Up-Circle. Und ich habe mir da die Mühe gemacht und habe mal meine ganzen unternehmerischen Aktivitäten übereinander, nebeneinander gelegt, wie die sich so entwickelt haben. Und das ist total spannend zu sehen, um dann die geguckt in den einzelnen Jahren, wo es hoch und runter ging, was ist da eigentlich passiert, geschäftlich, privat. Und das ist crazy. Also es ist jetzt zu viel für die Fuck-Up-Night, aber also man muss durchhalten und dann kommt man auch dahin, wo man hin will, bin ich fest von überzeugt.
Also ich bin da noch nicht. Wenn du das schon weißt, ich bin da noch nicht.
Du machst ja nichts.
Ich kann, weiß ich nicht, ob man das, also diese ganzen Zitate, die stimmen ja schon, der Weg ist das Ziel und vielleicht ist der Weg jetzt tatsächlich einfach, der Weg ist es. Der Weg. Ich weiß, dass wir, also im besten Falle lebe ich noch 50 Jahre, davon bin ich vielleicht noch 30 Jahre mobil und in diesen Zeiten, wo ich noch irgendwie mich von A nach B bewegen kann, ohne viel Stress zu haben oder mich jemandem erklären zu müssen, möchte ich was machen. Möchte ich unbedingt was machen und möchte mit Menschen zusammen sein, die ich irgendwie nett finde. Und das muss keine Masse sein, aber es ist immer mal schön, wenn man irgendeinen Querkopf findet, der scheinbar ähnliche Ideen hat oder nicht ganz dicht ist oder so. Und das finde ich sehr attraktiv. Also das zieht mich extrem an. Und solche Menschen findet man selten im Klischee jetzt, Beamtenstatus in Frankfurt oder so. Das, das gibt's da auch und die sind auch traurig. Aber, also deswegen Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, kriege ich dann auch. Das ist gleiche Ebene wie Vertrieb. Das geht nicht.
Ja,
Ja.
das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, weil das bei mir auch immer so war. Das mit den 15 Jahren soll jetzt auch nicht so klingen, als wären das 15 Jahre davor Hölle oder Scheiße gewesen. Ganz im Gegenteil, es waren
Ja.
auch 15 super Jahre vorher. Nur dann war es auf einmal nochmal auf einem ganz anderen Level. Und oder es wurde mir einfach nur bewusst, das kann ja auch sein, was ich auch davor für ein Glück hatte, auch diese 15 Jahre zu haben. Und diesen Satz, den du gerade gesagt hast, der Weg ist das Ziel. Ich bin seit kurzem ein riesiger Fan von Lars Arment. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Find ich grandios. Also der hat mich so bewegt und mir auch so geholfen in einer echt schwierigen Situation heraus. Also er nicht persönlich, eher mit seinem Podcast und
Schon
dem, was er
klar.
sagt. Und der sagt diesen Satz und den finde ich richtig geil mit dem, der Weg ist das Ziel, ein bisschen anders. Der sagt, es geht nicht darum, den schnellsten Weg zu gehen, sondern den schönsten Weg. Und das kann ich auch für mich sagen. Ich könnte mehr Geld haben, ich könnte, was ich, mehr Häuser, ich gar kein Haus, aber ne, das könnte ich alles haben, hätte ich damals Entscheidungen getroffen, die nach der Masse eher geschäftlich geprägt, also Money geprägt, sage ich jetzt einfach mal gewesen wären. Hätte ich alles machen können, hatte ich aber keinen Bock drauf. Weil ich wollte, genau wie du auch gesagt hast, ich wollte auch andere Sachen machen, die mir einfach Freude gemacht haben.
Ja,
Und
ich verstehe das auch. Und es ist auch im Grunde genommen ist es in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, einfach auch der schönste Weg.
ja,
Der
absolut.
tut aber nicht immer gut, also der fühlt sich nicht immer gut an, ne? Also schön ist nicht immer mit Strand und Sonnenschein zu verwechseln.
Ja, absolut, weil das Außen, ja, was du vorhin auch erwähnt hast, ja wenig Verständnis dafür hat. Also sie empfinden
Ja.
das ja jetzt nicht so. Ich nehme jetzt mal gerade meine Mutter vielleicht, ne, die würde jetzt nicht sagen, oh Sohn, du bist jetzt aber den schönsten Weg gegangen, ne? Weil die sich wahrscheinlich einfach was anderes vorgestellt hätte für mich, wo mehr Sicherheit und so weiter mit
Ja.
drin ist. Und so wird es ganz vielen Leuten gehen, die das von außen betrachten, die dann sagen, ja, der arbeitet ja nur, der arbeitet ja auch am Sonntag. Für mich ist das keine Arbeit. Ich finde das
Ja.
total geil. Ich mache viele Sachen gerne sonst. Ich habe früher auch immer Urlaube damit verbunden, mir Gastro irgendwo anzugucken, weil es mich einfach interessiert hat. Wie funktioniert das? Warum ist das Konzept gut? Und ich bin ein Riesenfan von diesem neumodischen Wort, Workation, also nicht von dem Wort, sondern von dem,
Von
was
der
dahinter,
Tat.
von der Tat, ne, Urlaub mit Arbeiten und so verbinden. Also mit meinem Mitarbeiter,
Ja.
wir haben es angefangen, das regelmäßig zu machen. Das ist einfach geil. Und ich kann das auch völlig verstehen, wenn andere sagen, nee, ey, ist mir irgendwie zu wenig Struktur, zu wenig sicher, was auch immer, kann ich völlig verstehen.
Ist ja auch meistens nicht, weil sie sich das selber überlegt haben, sondern weil bei deiner Mutter zum Beispiel ist das auch eine Prägung, die ist anders aufgewachsen, da ist das Teil der Sache, ja. Bei mir war das im Grunde genommen auch noch so und wir sind einfach eine Gesellschaft, wo es einfach immer nur besteht, also gerade krass in Deutschland, wo du eben Bestätigung, Liebe nur bekommst, wenn du Leistung erbringst. Und ist es eine Art von Gefängnis, das tut mir einfach super, super leid. Und es ist einfach auch schwierig, immer wieder dagegen anzukämpfen. Gar nicht so von irgendwelchen Behörden oder so, dass die machen ja ihr eigenes Ding, um es uns schwer zu machen. Aber es sind die Menschen drumherum, die dann sagen, oh, krass, wie mutig. Also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe. Boah, wie mutig, das würde ich mich ja nicht trauen. Ja, das ist ja nicht so, dass man jetzt morgens aufgestanden hat und gesagt, so Lust, jetzt, ich habe die Power, sondern vielleicht war man auch an dem Moment, wo man einfach sagte, nee, ich kann das Alte definitiv nicht mehr. Also ich war an dem Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich kann da jetzt in diese Anstellung nicht wieder zurück. Ich kann mir das jetzt aktuell nicht vorstellen. Das ist nicht mein moralischer Standpunkt. Damit fühle ich mich nicht mal mehr ansatzweise, dass man sagen kann, okay, ich schluck das jetzt runter. Nee, damit möchte ich mich nicht verbinden und somit muss ich jetzt mal gucken, wie ich mit mir hier im Reinen bin. Weil am Ende muss ich mit mir alleine sein. Und da hilft dir keiner. Und wie gesagt, es steht halt nicht auf dem Grabstein, boah, die war fleißig. War nie krank gemeldet. Die hatte einen Job und hat bis 78 gearbeitet und dann hat sie uns einen Gefallen getan und ist schnell gestorben, weil sonst wäre sie teuer fürs Land geworden. Nee, hatte ich keinen Bock mehr drauf, hält bis heute an. Und dann muss ich halt andere Sachen tun. Und ich arbeite schon sehr viel mehr als früher. Also einfach in Stunden und auch organisatorisch und es würde definitiv nicht mehr gehen. Ich weiß, früher hatte man einfach seinen Zettel oder seinen Kalender und hat dort alles eingetragen. Es sind sehr viele Dinge, an die man denken muss. Das ist
Ja,
so. Das ist wirklich.
absolut.
Und es ruft halt auch immer irgendjemand an. Kurz bevor wir gesprochen haben, ruft mein Vermieter vom Kaffee an und sagt, wir müssten noch mal die Zählerstandnummern abchecken. Da ist irgendwie eine Falschmeldung an die Stadtwerke und ich hätte jetzt das und das zu tun. Da muss man sich dann wieder sagen, ne, sorry, die Energie ist jetzt hier eigentlich nicht bei mir. Und so. Aber alleine das, alleine diese Themen, immer wieder zu schauen, irgendwas zu organisieren, rauszusuchen, zu recherchieren, Steuerberatertelefonate, Buchhaltung, mega tolle Sache. Wirklich, ich liebe es. Toll. Vorsteuer, Mehrwertsteuer, auch Umsatzsteuer, ich liebe es. Toll.
Ja, es ist auch ein Herzensthema von mir, also nicht jetzt die
Ja.
vorbereitende Buchhaltung. Und das ist auch so crazy. Ich habe auch gerade tatsächlich mit der Steuerberaterin telefoniert, gesprochen, weil die auch noch meine Unterlagen brauchte, weil der 10. ist ja immer Stichtag. Hat sich ihr zugeschickt, war noch nicht angekommen. Und ich hatte letzten Monat das schon. Da war ich, habe ich es auch wieder verbaselt, rechtzeitig die Unterlagen rauszuschicken. Und dann ist die Umsatzsteuervoranmeldung am 11. beim Finanzamt eingegangen. Also 10. ist eine Frist,
Ja, ich weiß.
am 11. ist es eingegangen. Und dann hat sich doch das Finanzamt tatsächlich gemüßigt gefühlt, mir einen Brief rauszuschicken, um mich darauf hinzuweisen, dass die erst am 11. eingegangen ist und dass das eine Fristversäumnis ist. Sie belassen es aber bei einer Mahnung, Fermahnung.
Oh,
Ja, nur beim
also
nächsten Mal
nice.
wird es dann Geld kosten. Da habe ich mir gedacht, bei einem Tag machen die klar, das wird alles voll
Ist
automatisiert.
automatisch, ja.
Aber das ist ja crazy eigentlich. Das ist ja crazy,
Ich, ja, ich.
was das auch für eine schlechte Energie rüberbringt. Ne? Mein Gott, was ist denn dieser eine? Wenn es nach einer Woche rausschicken, kann ich ja verstehen. Aber nach einem Tag, das fand ich schon
Ich mache
crazy.
ja manchmal so kleine Clips und so. Also, wenn ich gut drauf bin, ich hatte mal in der Anfangsphase auch so ein bisschen provokative, sarkastische Videos. Und dann gab es eins, wo ich dann so tue, als ob ich das Finanzamt anrufe. Und frage, wieso, wenn die was von mir haben wollen, dass sie da so schnell Brieffreunde werden, aber wenn ich was von denen zu kriegen habe, ich nie was von denen höre. Und dann immer, und das ist ja irgendwie so, das ist ja so, wenn du, so, du wie du sagst, 24 Stunden sind rum und du kriegst sofort Liebesbriefe. Ist ja wundervoll. Aber wenn du was zurückkriegst, dann dauert das schon so. Und dann brauchst du auch nicht anrufen, weil dann sagen die ja, es ist in der Mache.
Ja.
Das, ne? Also, das ist schon interessant, ja. Und dann wird
Wobei
auch erst, ja.
ich sagen muss, hier, ich glaube, das ist auch vom Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich. Also hier in Kassel muss ich sagen, da sind die auch sehr schnell im Zurückzahlen. Das muss man schon sagen.
Schön.
Und ja, und zahlen auch von sich aus, die Zinsen machen sie ja dann auf. Wenn man Geld von denen bekommt, kriegt man ja auch die man auch selber zahlen muss. Ich hoffe noch
Ja,
nicht für
ja.
einen Tag jetzt. Aber.
Oh, wer weiß.
Wer weiß, also hier in Kassel sind sie tatsächlich ziemlich schnell, aber ich habe schon von vielen anderen meiner Mandanten gehört, dass das da häufig auch problematisch ist. Und was du auch gerade noch sagst mit dem Beispiel, dass dein Vermieter dich angerufen hat, geht ja offensichtlich um die Gastronomie.
Ja,
Was das für
natürlich.
ein Unterschied war, als ich dann parallel Beratung und Gastronomie hatte. Also ein Unterschied im Selbstständigsein.
Ja,
Also
ja.
wie, ich sag mal, unkompliziert Beratung ist
Oh,
mit allem, was jetzt
total.
so mit Ämtern und so weiter zu tun hat. Und dann Gastronomie, das ist ja, da drehst du ja durch einfach.
Ja, besonders weil man ja Geld sparen will. Also klar könnte ich einfach sagen, ich tue jeden Scheiß einfach in Briefumschlag und gebe den meinen Steuerberater. Gut, dann bin ich bei 3.000 bis 4.000 Euro im Jahr. Das wollte ich dann doch nicht.
Ja.
Also sitzt du dann wirklich da mit deinen Quittungen und umso weniger Quittungen, umso besser. Sitzt dann da, fotografierst den Scheiß ab, dann tippst du das ein, dann guckst du, was ist denn das jetzt für eine Ausgabe oder war das einfach nur Warenkauf oder war das eine Anschaffung und kann ich das absetzen oder nicht? Dann musst du allerdings, weil du weißt ja, wir haben ja Bargeschäfte, also musst du noch eine Kasse führen. Ja, also gibst du dann die Einnahmen ein und dann musst du gucken, was ist jetzt aber Geldtransit, was haben die Leute mit EC-Karte bezahlt, jeden Scheiß musst du da eingeben und das immer bis zu Tag X.
Ja.
Und das habe ich am Anfang nicht gewusst, also nicht so detailliert gewusst. Ich habe ja auch zwei, in Anführungszeichen, mache jetzt ein bisschen Werbung, LexOffice-Konten, einmal für Beratung, einmal für das Café. Dann habe ich zwei Bankkonten. Dann muss man das überall abgleichen, dann muss man sich hin und her schieben. Und natürlich in der Beratung ist das richtig geil. Das einzige Problem ist, dass ich da relativ wenig Ausgaben habe. Da könnte ich mir mal Ausgaben wünschen. Ja. Aber ansonsten das Café, da wird auf jeden Fall genug Geld ausgegeben. Und da ist es ja das Schöne, dass man, wie der Steuerberater gesagt hat, das bist eine Person und am Ende ist es die Ausgaben von all deinen selbstständigen Tätigkeiten. Ja. Und dann darf man halt immer noch nicht vergessen, dass man sich am besten noch was zur Seite legt für die Einkommenssteuer, die dann auch noch kommt. Und dann gibt es ja noch die Krankenkasse, die dann bei mir einfach geschrieben hat, ach, wir haben gesehen, Sie hatten ja noch einen Gründungszuschuss am Anfang, den haben wir gar nicht mit einberechnet. Es wäre nett, wenn Sie mal schnell 1.350 Euro überweisen können. Danach würden wir dann den Satz hochsetzen, aber ist ja kein Problem für Sie, oder? Nee, kein Problem.
Mach ich gerne.
Kann man schon gerne. Was? Zahlungsziel in 10 Tage ist doch kein Ding. Mein Gott.
Ja. Hast du in deinem Café eine elektronische Kasse?
Ja, ich habe eine elektronische Kasse, ja. Ja. Und ich habe auch seit neuestem Minijobber als Angestellte und das ist auch nochmal eine schöne Herausforderung. So.
Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, voll schön. So.
Das war auch krass. Da könnte ich ja auch eine separate Podcast-Folge zu aufnehmen, wie sich das gewandelt hat. Also ich habe ja meine erste Gast- oder den ersten Immergrünen Laden 2011 und dann den letzten abgegeben 2022, glaube ich. Ja. Also relativ lange habe ich das betrieben und habe in der Zeit beobachtet, wie sich Minijobber verändert haben. Also die Einstellung derjenigen, die diesen Minijob-Tätigkeit ausführen. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ich habe, das will ich nicht vergessen, als ich hier in Kassel eröffnet habe, 2012, das erste Team bestand fast nur aus Minijobbern. Und das war 3 Jahre lang waren die alle bei uns, war ein fantastisches Team. Den habe ich sämtliche Verantwortung. Die haben alleine abends Kassenabschluss gemacht, zugeschlossen, bestellt, konnten alles machen. So 5 Jahre später, da musste man quasi jedem Minijobber, trifft jetzt nicht auf jeden zu oder auf jede, aber schon auf einen Großteil, musste man ja wirklich quasi Händchen halten, bei jeder Aktion daneben stehen, um zu sagen, jetzt machst du das. Wenn der Gast fragt, dann antwortest du so
drauf. Ach du meine Güte. Nee, also ich muss sagen, ich habe noch sehr, vielleicht habe ich jetzt dein erstes Team bei mir. Ja. Ich bin sehr stolz auf die. Die machen das alles wirklich toll. Die bringen eigene Ideen mit ein. Die haben sehr viel Engagement.
Ist gut.
Finde ich wirklich grandios. Bin ich sehr stolz drauf, würde ich auch immer verteidigen vor jedem Kunden, der mir blöd kommt, weil das ist dann doch mir sehr wichtig. Das ist wie so ein kleines Rudel.
Absolut. Es ist Gold wert. Es ist wirklich Gold wert. Also wir wurden in Kassel tatsächlich drauf angesprochen, also von einem anderen Gastronomen, was wir für ein tolles Team hätten, wie wir das machen würden. Das fand ich schon richtig cool. Ich hatte nach der Kasse gefragt, weil habe ich noch eine schöne Finanzamt-Anekdote aus meiner immergrünen Zeit.
Oh bitte, ich will keine Gruselgeschichten, die dann bei mir passieren. Du sie jetzt ausgesprochen hast.
Ist deine Kasse TSE?
Ja.
Geeignet? Ja, guck mal. Das war ja damals ein Riesenthema. Das musste ja nicht, wurde ja dann irgendwann.
Ja.
Und unsere Kasse musste umgestellt werden. Und das war genau während Corona. So, jetzt gehörten wir zu den Läden, weil wir im Einkaufszentrum waren, die geschlossen waren. Und die Frist der Umstellung ist irgendwie ausgelaufen, aber man konnte das relativ einfach verlängern, weil klar war, es müssen so viele Kassen umgestellt werden, diejenigen, die das machen, schaffen das gar nicht in der Zeit. Deswegen hat man da so ein Standardschreiben aufgesetzt und gesagt, dann und dann, ne, ist das umgestellt und dieses dann und dann ist auch in die Corona-Zeit gefallen. Und dann saß ich zu Hause, Telefon klingelte und ich gehe dran, war Finanzamt dran. War ein total netter Mensch am Telefon und hatte gefragt, ja, hätte Schreiben bekommen und TSE müsste jetzt eingerichtet sein. Ich so, ja, ist eingerichtet. Er meinte, ja, würde ich das gerne mal angucken. Ich so, wie wollen Sie sich angucken? Wir haben geschlossen wegen Corona. Ja, können Sie einen Laden für mich aufmachen? ohne Witz, wir mussten da hingehen, müssen den Laden aufmachen.
Ja, schön, toll.
Da sind wir da hingegangen. Ich glaube, hatte meinen damaligen Filialleiter noch dabei. Und da mussten wir so Probebuchungen durchführen.
Ja.
Und dann meinte ich zu ihm, aber ich soll jetzt hier einfach buchen und hinterher werfen sie mir dann vor, ich würde hier einfach irgendwelche Buchungen machen. Meinte sie, ja, nee, guter Hinweis, das vermerken wir dann gleich, dass ich hier war.
Oh Gott, guter Hinweis. Also nee, das mit dem TSE, ich habe das auch extra so abgespeichert, dass ich so, da gibt es extra so einen Bereich in meiner Kasse, wenn das Finanzamt spontan vorbeikommt, dann kann man so einen Bericht ausdrucken, wo die dann auch alles sehen. Ja, nee, ich habe gleich so eine gekauft und toll, eine tolle Sache. Es kommt gleich nach dem Veterinäramt.
Ja. 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 Ja, wegen denen habe ich mein Dänemann-Konzert verpasst. Das war dämlich.
Wegen Veterinäramt?
Ja. Ja. Nee, fast verpasst. Da habe ich mir das Auto noch angeschraubt, weil ich so im Stress war.
Also ich muss sagen, der war jetzt auch sehr nett und dadurch, dass das ja bei mir vorher kein Café war, brauchte ich ja eine Erstabnahme, sonst hätte ich gar nicht aufmachen können. Also es war dann schon eine Herausforderung und da ist ja immer so, dass sich halt Veterinäramt und BG auch nicht einig sind. Also ich habe dann die Fliesen in der Küche, die sind bei mir rau und so ein bisschen uneben, damit man nicht ausrutscht. Und die Berufsgenossenschaft findet das halt scheiße, dass ich dieses Fliesende habe. Nee, andersrum. Das Veterinäramt findet es scheiße, weil ich kann nicht gut sauber machen und die BG findet die Fliesen toll. Ich habe auch eine Treppe. Da hatten sie erst gedacht, ich bräuchte noch, keine Ahnung, eine Lichtanlage, damit die Leute wissen, dass da eine Treppe ist. Ja.
Ja, aber da hast du ja dann irgendwann regelmäßige Prüfungen. Also wir hatten jährliche Prüfungen, weil wir als frische Konzept Immergrün da irgendwie Hochrisikogruppe sind. Deswegen hatten wir tatsächlich jährlich.
Ich bin ja noch kein Jahr. Bin ja erst im April, habe ich ja erst gestartet. Und wer weiß, was nächstes Jahr ist.
Ja, aber das war echt immer okay. Die waren immer super cool und super nett. Kam zwar immer ungelegen tatsächlich.
Ja.
Immer umgelegen, als das mit diesem Dänemann-Konzert war. Da habe ich natürlich auch wieder verrafft. Da war ich auch auf diesem Ich-muss-Geld-sparen-Trip und hatte mich allein in die Schicht eingeteilt. Hatte aber vergessen, dass es so ein Wochentag war. Also wir sind ja in Hessen und Göttingen ist relativ nah an Kassel dran. Niedersachsen. Und es gibt irgendeinen Feiertag, der in Niedersachsen ist, aber in Kassel nicht. Und dann kommen die aus Göttingen alle nach Kassel. Und das war genau dieser Tag. Und den hatte ich nicht auf dem Schirm. Und es war so voll. Und ich stand da alleine und dann kam das Gesundheitsamt. Und die hatten auch wenig Verständnis dafür.
Dass du jetzt nicht die Protokolle zeigen kannst auf Anhieb. Und
Nee, die Gesundheitsamt wollte, achso doch, klar, die Listen, die ganzen
die
Listen und so.
Die Hygienelisten. Das Hygienekonzept.
Ja, natürlich.
Muss doch gezeigt werden.
Ja, aber das ist ja einfacher im Franchising tatsächlich. Das gibt es ja über den Franchise-Geber. Aber
die gibt es ja auch sowieso, die kannst du dir ja auch jetzt als Standard, aber trotzdem stehst du nicht jeden Abend als Erste.
Ne?
Genau.
Und
stehst
die
ja trotzdem nicht dann
Temperaturkontrolle.
Da und denkst, oh Gott.
Ja.
Ja. Ja, schön.
Schön.
Doch toll.
Ist doch toll.
Ja, macht voll Spaß, also meistens. Also,
absolut. Also ich liebe trotzdem Gastronomie, tatsächlich. Ich finde es geil einfach.
Ja.
Weil du kannst Menschen wirklich einen schönen Moment beirren.
Stimmt, ich hatte da auch wirklich schon tolle Momente. Das waren auch nicht immer die Momente, wo ich das meiste Geld verdient habe, sondern wo dann mal ein bisschen ruhiger war. Genau, wo ruhiger war, wo man sich mit Leuten unterhalten konnte. Das sind schon schöne Sachen, was ich auch immer toll fand, dass man irgendwie Leute traf, wo man dachte, boah, der ist so und so und dann am Ende sind sie doch ganz anders und das fand ich schön, wenn man sich da irrt. Was ich nicht so nice finde, ist so die Logistik dahinter, so das Einkaufen und das. Also Einkaufen habe ich unterschätzt. Schrecklich. Einkaufen. Ja. Besonders wenn man auf Qualität achtet.
Ja.
Und
ja,
alles selber macht. Ich produziere halt alles selbst und dann will man halt keine Scheiße verkaufen. Ist halt so.
Ja. Ja, das ist im Franchising alles ein bisschen einfacher, ne? Also, ne, das, der Einkauf, zumindest, also mich haben echt, also zwei Themen hart gekillt. Oft, ist das ganze Thema, was mit Ämtern und so weiter zu tun hat, also, wie das auch immer weiter zugenommen hat, echt crazy. Und Personal, muss ich echt sagen, das war echt irgendwann eine Herausforderung. In den ersten 3, 4, 5 Jahren nicht, aber dann schon. Aber ich glaube auch tatsächlich jetzt rückblickend betrachtet, ich habe mich dann stärker rausgezogen aus den Läden, war selber nicht mehr so präsent und war da auch echt nicht gut in der Personalführung. Mhm. Weil ich schon immer dachte, hey, ich gebe denen doch ein total cooles Umfeld und so, die können sich alle selber verwirklichen und viele wollen es nicht tatsächlich und ich war dann auch viel zu locker von der ganzen Personalführung her.
Also dann, verstehe.
kippte das auch deutlich. Gut, lass uns nochmal ganz kurz auf die Fuck-Up-Night sprechen zu kommen. Hast du so einen Moment jetzt nach 4 Folgen sozusagen, den bewegendsten Moment, könntest du den nennen?
Also ich glaube, es ist bei jeder Fuck-Up-Night ein Sprecher oder eine Sprecherin da, die es irgendwie schafft, mich richtig zu catchen, obwohl ich die Geschichten vorher weiß, sondern es ist so, wenn ich spüre, dass derjenige, der gerade, und meistens kommt es unerwartet, seine Geschichte erzählt, emotional genau wieder dort ist, an dem Zeitpunkt, wo es passiert ist und diesen Moment teilt mit den Leuten, dann ist das für mich, also da bin ich super stolz, weil das, und dann bin ich auch sehr, das ist eine Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüber, dass ihr einen Beitrag dazu leistet und das wirklich mit einem Moment, den man einfach nicht gekauft hat, sondern das ist ja das echte Leben und das hat wenig mit Dschungelcamp oder irgendeiner RTL-Nachmittagssendung zu tun, sondern das ist ein echtes Leben und dann zu sehen, wie wertschätzend das Publikum damit umgeht, da bin ich sehr gerührt. Das hat so, das, als ob wir so eine mega große Familie wären, ich hätte euch alle zum Essen eingeladen und es schmeckt. So ist dann dieser Moment und das ist gar nicht so diese eine Geschichte. Es gibt natürlich Geschichten und die haben oft das Zwischenspiel zwischen Business und Gesundheit, wo irgendwann der Körper oder auch die Psyche gesagt hat, es funktioniert nicht mehr. Und das nimmt mich dann schon mit, dass Leute einfach auch aus dieser Situation wieder hochgekommen sind. Und ich sage immer so, es ist, also stark zu sein, heißt nicht am Boden zu liegen und zu weinen, manchmal bitterlich, sondern danach wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache und dass dort die Menschen das teilen, ohne dafür Geld zu bekommen, ihr kriegt keinen Cent, das ist für mich eine Riesenwertschätzung und ich glaube, das merkt das Publikum einfach, dass das so echt ist, so krass echt.
Ja, cool. Dann sag doch mal ganz kurz, wann, wo ist die nächste Fuck-Up-Night?
Ich und muss jetzt Vertrieb machen, gell? Das ist jetzt dieser Akquise-Teil.
Und wer sind die Sprecher? Genau.
Also, die Sprecher schaut ihr euch auf meiner Seite an. Das ist nämlich dieser knifflige Dings, dass ihr auf die Seite geht, der fuckupnightshanau.de. Das ist mir sehr wichtig. Und ihr euch, im Grunde genommen seht ihr ja, das weißt du ja, ein Foto und einen Satz. Und das ist mir auch das Wichtigste, weil ich glaube, wenn man dann noch so ein bisschen recherchiert oder es tun will, dann findet man auch noch raus, was so der ein oder andere für ein Background hat, ob der auch vielleicht schon bei Wikipedia oder so ist, ob der schon das ein oder andere Krasse gemacht hat oder es so aussah, als ob es eben etwas Krasses war. Deswegen sage ich immer, schaut euch das selber an. Dann habe ich es nämlich auch geschafft, dass ihr auf die Seite geht. Deswegen nenne ich da auch ungern Namen, sondern es werden 4 wundervolle Menschen, zu denen du dazugehörst, da sein, die einen Teil ihres Lebens eben total authentisch und transparent übermitteln werden. Dafür schon mal Respekt und Herzensthema. Und es ist am 28.09., das ist ein Samstag. Es gibt auch noch Tickets. Ich habe allerdings jetzt schon eine größere Bestellung erfahren, die nochmal dazu führt, dass es tatsächlich in den nächsten 2 Wochen, denke ich, ausverkauft ist. Und Einlass ist 18.30 Uhr. Es gibt auch Abendkasse, weil ja doch immer mal irgendjemand krank wird. Und fängt um 19 Uhr an. In der Regel geht es so 1,5 bis 2 Stunden und danach ist Netzwerken angesagt.
Dein Lieblingsthema.
Ja, wo ich wahrscheinlich schon wieder Stühle zusammenräume oder so. Oder mir einfach irgendein alkoholisches Getränk hole. Dann ist mir sowieso alles egal, weil ich vertrage eigentlich keinen Alkohol. Ja, es ist wieder Musik dabei. Ich habe ja jedes Mal einen musikalischen Background, der uns zwischen den einzelnen Sprechern unterstützt. Und das ist diesmal die Reni. Und kann man auch bei mir auf der Fuck-Up-Nights-Seite sehen oder auch bei Instagram. Ja, ansonsten, wenn man jetzt kommt, wenn man mich als HR-Kraft oder als Coach kennenlernen möchte, dann geht er einfach auf die Seite www.sonjaschütz.com. www.fackupnights.de oder trifft mich in Hanau in der Altstadt von Mittwoch bis Sonntag im Café. Nice. Nicht immer, aber immer öfter.
Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes, deine ganzen Adressen. Du musst aber noch sagen, wo die Fuck Up Night stattfindet.
Ach so, habe ich vergessen. Ne? Auf jeden Fall in Hanau und das ist im Frohnhof beziehungsweise in der alten Kanzlei. Für die Hanauer ist es bekannt als die frühere alte Bücherei gegenüber vom Kongresspark. Das ist der Schlossplatz 3 in Hanau. Und kann man auch bei denen auf der Internetseite sehen. Die haben das auch verlinkt. Und ja, dort findet ihr uns.
Nice. Jetzt bist du noch nicht ganz entlassen. Wir haben noch zwei Kategorien. Das eine ist Freestyle, das andere nennt sich Props. Mach ich öfters, ja. Freestyle, hier geht es einfach drum, eigentlich ein bisschen so wie jetzt, ich stell dir eine Frage und du antwortest kurz und knapp oder ausführlich, wie du gern möchtest. Mhm. Was bedeutet für dich ganz konkret unternehmerische Freiheit?
Kennen sie ja noch gar nicht. Unternehmerische Freiheit. Ich kann dir das nicht beantworten.
Aber die Antwort ist cool. Ich kenne sie noch gar nicht, aber du wirst sie kennenlernen.
Okay.
So in 10, ja. 15 Jahren. Oh.
Also ich werde es dir sagen, wenn ich es weiß. Ich würde mich melden.
Ja, sehr gut. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmerin, Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, auf jeden Fall. Dass ich sage immer, ich wünsche dir mehr oder wünsche mir gerne mehr Glück als Gesundheit. Ich sage dir auch warum. Der Vergleich hinkt vielleicht, aber die Leute auf der Titanic, die waren vielleicht gesund. Es hat denen aber nichts gebracht. Ja. Glück ist schon wichtig. Deswegen sage ich ja, auf jeden Fall Glück.
Mhm. Okay. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die man als Unternehmer, Unternehmerin mitbringen darf?
Ich glaube, es kommt wirklich auf das Ziel und das Bedürfnis an von jedem. Für mich ist es das Wichtigste, bei mir zu bleiben. Das kann ja für jemand anderen wirklich was anderes sein. Für mich ist das Monetäre nicht das erste Ziel. Ich komme mit echt wenig aus. Ich habe Zeiten hinter mir, wo ich Pfandflaschen gesammelt habe oder Anträge im Amt ausgefüllt habe oder mit irgendeinem Einkaufsgutschein bei Walmart damals noch meine Lebensmittel eingekauft hat. Deswegen, ich weiß und ich sehe es positiv, ich komme mit wenig aus. Aber für mich ist der Anspruch, bei mir zu bleiben, mich nicht verstellen zu müssen, um gemocht zu werden. Da habe ich keinen Bock drauf. Und da ist kein Unterschied zwischen Unternehmer und Privat. Das kann ich nicht mehr differenzieren.
Ja, sehr schön. Gibt's irgendwas, wozu du heute besser Nein sagen kannst, als vielleicht noch vor 3 Jahren, 4 Jahren?
Absolut zu fast allem.
Okay.
Also Nein ist eigentlich mein Lieblingswort. Also Nein, ja.
Ja, sehr gut. Hast du so einen Lieblingsscheitermoment, jetzt egal ob geschäftlich oder privat, wo du sagst, eigentlich wie so ein Fuck-up, im ersten Moment hat es sich echt scheiße angefühlt, aber daraus ist etwas Großartiges entstanden?
Der ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, hatten wir da auch schon, wann hatten wir Kontakt?
Boah, im März, glaube ich, ne? Oder April?
Ja, hatte ich das Café schon aufgemacht?
Nee, ich meine nicht.
Nee, so, siehst du? Also, es ist so gewesen, dass der Hanauer Anzeiger Bescheid wusste, also die ganze Presse wusste Bescheid, das Café wird öffnet und so, und dann ist ein Termin festgelegt worden und so weiter. Eine Woche vorher hatte ich einen absoluten mentalen Breakdown, ich wollte gar nichts mehr machen. Ich lag 8 Stunden im Bett, habe nur geflennt und mein Körper wollte nicht an diesem Tag, den ich genannt hatte, aufmachen. Ich wollte gar nichts mehr. Ich wollte am liebsten Sachen packen, Wohnung verlassen mit Mann und wir ziehen jetzt weg. Also weglaufen, so wie ein Klassiker. Ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, das Café nicht aufzumachen an dem Tag. Es war der Samstag, wo ich den Breakdown hatte und habe mich dann an dem Tag noch entschieden, an dem folgenden Mittwoch nicht aufzumachen und dann auch gar nicht zu sagen, wann ich aufmache. Es war alles fertig, der Laden war eingerichtet, ist alles so und habe dann und sofort fühlte ich mich besser, als ich diese Entscheidung getroffen hatte. Ohne eine Antwort zu wissen, wie es weitergeht. Es war einfach nur super schön in Anführungszeichen. Und da wusste ich, in dem Moment mein Körper verlangt, dass ich jetzt anfange, endlich verfickt nochmal anfange, auf meinen Instinkt zu hören. Instinkt ist einfach wichtiger als Intellekt, meiner Meinung nach. Und habe dann ganz heimlich, ohne dass es jemand wusste, und habe einfach an dem Samstag darauf die Tür aufgemacht und angefangen. Und es hat sich sofort gut angefühlt. Großartiges dadurch entstanden ist, dass ich mir bewusst bin, hör auf deinen scheiß Bauch. Nicht das Geld oder das Kaffee ist jetzt offen oder ich habe das erreicht, bla bla bla. Ich weiß, ich muss auf meinen Instinkt hören. Und das ist der Wegweiser. Und das ist daraus entstanden. Aber ja, es hat sich richtig beschissen angefühlt. Es war richtig zum Kotzen. Ich hatte keinen Ausweg und habe mich gefühlt wie eine Dreijährige, die den Lolli an der Kasse nicht bekommt. Ich habe einfach nur geflätt. Es war erschöpfend. Ich hatte keine Lust auf mein Handy. Das war toll. Ich hatte so richtige, so, es hat mich nicht interessiert, was die Außenwelt da macht. Und der Körper und das Gehirn hat einfach die Macht übernommen und hat gesagt, so jetzt Schluss mit der Scheiße hier. Du hörst jetzt auf uns oder das funktioniert nicht mehr. Und da höre ich drauf. Auf die Eltern höre ich nicht, aber auf mich muss ich mich jetzt langsam mal konzentrieren.
Ja, cool. Dann noch zwei kleine Fragen. Ja. Wenn du ausgewählt wirst als Telefonjoker bei Wer wird Millionär?
Oh. Was, bitte nicht.
Für welches Fachgebiet sollte man Sonja Schütz wählen?
Ja, tatsächlich Personal. Also Personal und Arbeitsrecht. Ich liebe es. So unstrategisch und unorganisiert ich im Privaten bin. Ich liebe diese feste Struktur von Recht. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, wie das entstanden ist und so. Ich will das auch gar nicht logisch hinterfragen, aber ich kann einfach alles perfekt gleich anwenden. Das liebe ich. Toll. Ja,
bin gespannt, wie die Frage lauten könnte bei Wer wird Millionär. Genau. Wenn jetzt eine Fee vorbeikommen würde und sagt,
Sonja,
du kannst eine Superkraft haben. Welche möchtest du gerne haben?
Eine Superkraft. Das wurde ich mal bei irgendeiner Recruiting-Situation gefragt und ich hatte so eine richtig geile Antwort und ich weiß sie nicht mehr. Okay, also eine Superkraft. Wäre einfach immer Selbstliebe zu haben. Dadurch entsteht nämlich extrem vieles. Ich glaube, diese hätte ich gerne.
Ja, Mic drop. Dann noch ganz schnell die Props. Du kannst gerne ein Buch empfehlen oder einen Podcast oder beides und einen Song. Beides, was dich besonders bewegt, berührt.
Danke, dass ich mich überhaupt nicht vorbereiten durfte. Solche Sachen kannst du einem doch mal hinschmeißen.
Du hast es überlesen.
Echt?
Ja.
Hast du es mir geschrieben?
Ja. Als wir uns das erste Mal verabredet haben zu diesem Podcast.
Okay, warte. Warte. Ich zeig's dir.
Wir können es zurechtschneiden dann.
Ja, ich meine, nee, ach Quatsch, das sind doch die besten Sachen.
Was sagst du mir denn jetzt? Kurt Krömer.
Genau. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst.
Sehr gut.
Das ist im Grunde genommen, und man merkt einfach, dass er selber geschrieben hat, die Situation mit seiner Depression. Grandioses Buch, wirklich. Kann ich nur sagen. Musik. Vor kurzem habe ich das in der Verbindung gesehen mit so einem, da habe ich nur so gedacht, naja, alle Menschen, die mit einem zusammenarbeiten oder Netzwerken und Energie von dir wollen, die sollen nicht denken, dass ich ihnen gehöre. Und dann gibt es so ein cooles Lied, You Don't Own Me. Jetzt frag mich aber, ich glaube, Bette Midler.
Echt, okay.
So, es ist auf jeden Fall schon super alt. Und da fand ich den Text einfach grandios.
Ja. Nice.
Ja.
Gut. Das war's.
Das war's. Hat gar nicht wehgetan.
Ja. Wir sehen uns am 28. in Hanau.
Ja, und auch heute Abend.
Und heute Abend, stimmt, wir sind heute Abend ja schon wieder. Hast du einen Zoom-Link rumgeschickt eigentlich?
Nee, das ist.
Oder Teams Google. Oder was? Google Meet.
Google Meet.
Nice. Mic drop, das war ja der Real Talk mit Sonja über die Fuck Up Night in Hanau, über ihren unternehmerischen Werdegang, über ihr unternehmerisches Sein. Ich bin mir sicher, es ist uns gelungen, dass ihr euch den einen oder anderen Impuls aus diesem Real Talk herausziehen könnt und dass es uns gelungen ist, euch zu motivieren, am 28.09. nach Hanau zu kommen und die Fuck Up Night zu besuchen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, Link findet ihr in den Shownotes. Und das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bin draußen, wie schon eine ganz bald erscheinende neue Folge von Unternehmer Jam Session. Denn wenn diese Folge erscheint, dann erscheint schon am Montag darauf eine weitere Special-Folge Unternehmer Jam Session am 23.09. Denn es ist der verdammte zweite Geburtstag von Unternehmer Jam Session, den ich natürlich gebührend feiere mit einer Special-Folge am 23.09. Aber es wird noch ganz viel drumherum passieren. Und an dieser Stelle schon einmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die die Treue halten für das Feedback, egal ob positiv oder Kritik, Anregung, für jeden einzelnen Gast, der Teil dieses wundervollen Podcasts, für mich wundervollen Podcasts ist, denn es ist ein Herzensprojekt. Also vielen, vielen, vielen Dank an alle, die daran in welcher Form auch beteiligt sind. Und wie gesagt, 23.09. ist schon wieder eine weitere Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin kommt gut durch die Zeit und dann heißt es schon ganz bald Release Friday, nein, Release Monday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.